Coco Rosie mit Rainbow Warriors auf Lux FM. 17 Uhr und exakt 10 Minuten. Ihr hört die Morning Show am Nachmittag. Die Ausstellung mit dem schönen Titel Porn That Way, die seit Dezember 2014 im Schwulenmuseum in der Lützowstraße stattfindet, die wurde verlängert. Noch bis zum 17. Mai kann man sich nun also über die Geschichte und die Zukunft des Schwulen, des Lesbischen, des Queeren und des Transpornos informieren. Kevin Clark, der Kurator der Ausstellung und Moderator der heute stattfindenden Diskussionsveranstaltung, ist bei mir im Studio. Außerdem bei mir Christian Slaughter von Wurstfilm.com. Er ist zweimaliger Gewinner des Feminist Porn Award, das finde ich besonders erwähnenswert. Und eben auch bekannt als Kurator des Pornfilm Festivals, das ja hier in Berlin schon etwas länger stattfindet. Erstmal schönen guten Tag an euch beide. Hallo.
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 Alles gut soweit? Habt ihr für heute Abend alles vorbereitet?
Ich bin schon den ganzen Tag damit beschäftigt, Stühle aufzustellen, weil wir Massen von Zuschauern und Zuschauerinnen erwarten.
Bevor wir auf den heutigen Abend zu sprechen kommen, lass uns doch ruhig noch mal ein bisschen über die Ausstellung quatschen, die ja, wie gesagt, seit Dezember 2014 läuft. Wenn so eine Ausstellung verlängert wird, kann man annehmen, dass es ein Erfolg war, oder die Ausstellung?
Das kann man annehmen. Die Porno-Ausstellung ist in der 30-jährigen Geschichte des Schwulen Museums die erfolgreichste Schau, die es bisher jemals gab. Mhm. Könnte man jetzt im Nachhinein sagen, was überrascht einen, das Porno geht immer. Mhm. Aber ich glaube, der große Erfolg liegt auch daran, dass sich verschiedene Gruppen wirklich explizit angesprochen gefühlt haben. Also Schwule, Lesben, Transmenschen und auch Heterosexuelle. Mhm. Und das ist immer wieder schön beim Rumlaufen zu sehen, wie viel verschiedene sozusagen kleine Grüppchen sich da durch die Ausstellung bewegen und auch ganz friedlich miteinander sozusagen Spaß an den Lassen haben.
Ganz friedlich miteinander, das ist besonders
schön. Das ist nicht selbstverständlich.
Jetzt ist das ja eben keine Ausstellung, die jetzt sich auf die sexiesten Exponate konzentriert, sondern ihr habt das Ganze ja durchaus versucht, historisch einzuordnen und das Ganze total analytisch auch zu bearbeiten. Das Feld des pornografischen Films oder der Pornografie sogar allgemeiner. Was waren da die interessantesten Erkenntnisse, wenn man auf dieses Feld guckt, mit diesem analytischen Blick, den ihr gewagt habt quasi?
Also eine interessante Erkenntnis ist, wenn man das so nebeneinander sieht, die historischen und die neueren Bilder, wie sich das Körperbild, das Körperideal im Laufe der Zeit verändert hat. Also gerade aus schwuler Perspektive gibt es da radikale Veränderungen, sagen wir von dem sozusagen griechischen Jüngling in den 60er oder 50er, 60er Jahren zum sozusagen ganz relaxten, behaarten, bärtigen Typ in den 70ern und dann wieder zu dem glattrasierten in den 80ern und dann jetzt wieder zurück zu allen möglichen ganz unterschiedlichen Körperformen in der Gegenwart, in der Online-Pornografie. Das war ein interessanter Punkt. Der andere ist für mich zu sehen, wie viel politisierter feministischer Porno und lesbischer Porno ist, also wo die Schwulen einfach nur Spaß haben wollen im Porno und sich eigentlich nicht weiter drüber den Kopf zerbrechen, ob da eine Message hintersteckt, ist das bei den Frauen komplett anders und bei den Transpornos auch.
Aber das war beim schwulen Porno, wenn ich da richtig informiert bin, in den 80ern zum Beispiel schon auch Teil der Idee, in schwulen Porno zu drehen, dass man sich eben gegen die heteronormative Welt da draußen gewehrt hat damit und dass man eben auch protestieren wollte. Das ist aber weggefallen mittlerweile oder war das noch nie so?
Doch, das war aber schon noch ein bisschen früher. In den 70ern, Anfang der 70er hat zum Beispiel Wakefield Pool den ersten richtig kommerziellen und auch kommerziell sehr erfolgreichen Film gedreht, Boys in the Band. Nee, eben nicht, Boys in the Sand. Und er hat das damals schon auch als politisches Statement gesehen, um eben auch im Zuge der 68er-Bewegung, der Gay Liberation, der Women's Liberation, dieser ganzen auch Black Power-Bewegung, da ein Statement zu setzen und hat diesen Film auch mit seinem eigenen Namen unterschrieben. Der Mann heißt tatsächlich Wakefield Pool. Und das war für ihn eine völlige Selbstverständlichkeit, das zu tun. Früher, vorher wurden auch schon Pornos gedreht, allerdings halt nicht auf 16 mm, sondern irgendwie auf 8 mm und solche Geschichten. Und die wurden dann halt im neutralen Umschlag per Post versandt und solche Geschichten. Und er wollte die Premiere tatsächlich richtig im Kino haben, in New York, am Broadway.
Super.
Und es war ein Wahnsinnserfolg noch vor Inside Deep Throat von Gerard Damiano.
Ja.
Und wo ja auch die Leute blockweise um die Häuser rumstanden. Und das war bei ihm auch der Fall. Und da war das schon richtig noch ein politisches Statement. Mhm. Das hat sich dann in den 80ern so ein bisschen verselbstständigt. Mit dem Aufkommen des VHS wurde das Ganze wesentlich kommerzieller, weil da konnte man den Porno eben auch mit nach Hause nehmen.
Ja, ja. Und wie ist das heute? Ist es immer noch, gibt's immer noch den politischen schwulen Porno, der Ansagen macht und der einfordert?
Schwierig. Also ich glaube, schwuler Porno ist inzwischen eine rein hedonistische Veranstaltung.
Also es gibt bei uns in der Ausstellung auch ein paar Exponate, die in eine bisschen andere Richtung zeigen. Also beispielsweise gibt es ja seit letztem Jahr jemanden, der zum ersten Mal über Crowdfunding versucht hat, ein Porn-Happening zu finanzieren. Fällt jetzt gerade seinen Namen nicht ein, aber der hat innerhalb von 30 Tagen 45.000 Dollar zusammengekriegt und macht jetzt ein Projekt, das heißt Colby, it's Colby Keller, Colby Does America. Also alle 51 Staaten dreht in jedem Staat mit lokalen Leuten eine Pornoszene und hat sich dann, um diesen Kunstcharakter zu betonen, gesagt, das rohe Material stelle ich nachher online zur Verfügung. Jeder weltweit kann es sich runterladen und seinen eigenen zusammengeschnittenen Film daraus machen. Ja. Unter der Bedingung, dass er eine Kopie dann zurück an Colby schickt. Also das finde ich ist schon ein politisches Statement im weitesten Sinne. Also dass man ein Porn-Happening, ein Abramowitsch-artiges Porno-Happening auch mit Porno machen kann. Das andere wären die Cocky Boys. Die wurden schon, haben wir schon mal drüber geredet. Die waren kürzlich im Museum und die versuchen ein sehr positives, familienfreundliches, sonniges Bild von Pornografie heute zu zeigen und damit ja auch ein Gegengewicht zu der quasi Berliner Situation, wo viele Pornofirmen einfach aufgehört haben, weil sie gesagt haben, die Jungs sind so verdrogt, man filmt hier nur noch mit Leichen eigentlich. Mhm. Also Cocky Boys versuchen da ganz bewusst gegenzusteuern, eine Alternative zu zeigen. Ja. Ob das weltweit gültig ist, weiß ich nicht, aber ich fand das als so ein Gegengewicht ganz schön.
Ja, und auch schön die erste Geschichte, die du gerade erwähnt hast, die ja dann auch ein klares Ja ist zu einer Remix-Kultur, in der wir gerade leben, wo man dann eben auch mit dem Internet arbeitet. Und auch das Internet ist ja ein Phänomen, das die Pornoindustrie wahnsinnig verändert hat. Man könnte sagen, es hat die Pornoindustrie eigentlich nur zerstört, ja, weil eben viele Leute sagen, ja, so ein kurzes Filmchen zum Wichsen lade ich mir halt so umsonst runter, brauche ich kein Geld für ausgeben. Darüber würde ich gerne noch mit euch sprechen und dann sprechen wir auch noch über die heutige Veranstaltung, in der es ja darum geht, die Entwicklung des pornografischen Films in Berlin nochmal zu beleuchten und da vielleicht auch Zukunftsmöglichkeiten zu eröffnen. Zwischendurch ein bisschen Musik würde ich vorschlagen.
Okay.
Na gut.
Rufus Wainwright
mit mir und Lisa.
Ja, das passt ja. Ja,
sicher. Das ist schön. Rufus Wainwright mit Me and Lisa, 17:20. Wir laden ein, die Ausstellung Porn That Way nochmal zu besuchen. Die verlängert wurde noch bis zum 17. Mai. Findet die Ausstellung statt im Schwulen Museum in der Lützowstraße. Und heute gibt es eine Veranstaltung, die sich nochmal explizit mit der Berliner Pornolandschaft beschäftigt. Man beobachtet die Entwicklungen der letzten Jahre und versucht die auch ein bisschen unter Umständen einzuordnen und versucht vielleicht auch einen Ausblick auf die Zukunft des pornografischen Films in Berlin. Jetzt lass uns doch vielleicht als Überleitung in dieses Thema nochmal über das Internet sprechen, das ja durchaus die Pornofilmwelt verändert hat. Wurstfilm ist ja eine Produktionsfirma für pornografische Inhalte, Christian. Wie hast du das gemerkt, dass es, als das Internet aufkam und unter Umständen euer Geschäft sabotierte?
Naja, die DVD-Verkaufszahlen gingen dramatisch zurück. Aha. Das ist der ganze Zauber da dran. Irgendwie, wir haben 2003 die Firma gegründet. 1996 hat sich Katsu in Berlin gegründet und ja, vielleicht kann man uns, Katsu und auch uns, vorwerfen, da irgendwie so ein bisschen die Entwicklung verschlafen zu haben. Ja. Aber wir haben halt anfangs rein auf DVD-Verkauf gesetzt und das hat sich eben mit Aufkommen des Internets dann mehr oder weniger schleichend erledigt. Mhm. Witzigerweise ist die einzigen, die tatsächlich noch DVDs kaufen, sind die Amerikaner. Aha. Also wir haben ein Partnerstudio oder eine Vertriebsfirma in Amerika, mit der wir zusammenarbeiten, Dark Alley Media. Und da kommen eigentlich im Moment die meisten DVD-Verkäufe noch zusammen. Mhm. Aber früher haben wir pro Titel, wir haben im Jahr vielleicht 6-7 Titel gedreht. also DVDs gemacht, ja. So immer um die 90 Minuten und haben ungefähr ein Jahr gebraucht, um 1000 DVDs davon zu verkaufen. Mhm. Heute brauchen wir 3 Jahre, um 500 Stück zu verkaufen. Ja,
das heißt aber im Umkehrschluss, ihr könnt im Prinzip gar nicht mehr produzieren, oder?
Richtig, so sieht's aus und wir tun's auch nicht mehr im Moment. Wir haben sträuben uns immer noch dagegen, die Firma einzustampfen, aber im Moment produzieren wir nichts Neues. Wir haben noch ein bisschen Material auf Lager, ja. Was so peu à peu veröffentlicht wird. Jetzt dann auch fast nur noch im Internet.
Ja.
Aber da ist dann halt so die im Internet übliche Clip-Kultur. Ja.
Ja, aber als eine Firma, die ja dann durchaus auch ihre Kreise gezogen hat und die bekannt ist, denkt ihr über sowas wie Crowdfunding vielleicht auch nach? Oder ist das dann auch wieder zu demokratisch? Das,
ja, nö, ach Gott, gegen Geld ist ja nichts einzuwenden und wer es gibt, ist ja dann letztendlich auch wurscht.
Ja.
Das wäre eventuell noch eine Nummer, die wir überlegen könnten. Wir mussten vor 2 Jahren, 2013, unser Studio aufgeben, weil die Hauseigentümer da Loftwohnungen draus machen wollten, was bis heute nicht passiert ist. Mhm. Dann sind wir nach Neukölln gezogen, jetzt müssen wir wieder umziehen. Im Moment sind halt so logistische Fragen einfach vorneweg und ja. So ein klein bisschen ist auch die Motivation raus, da sich irgendwie wieder neu reinzustürzen. Vielleicht passiert's, ich will nicht nie sagen.
Vielleicht hört gerade ein besonders liquider Fan eurer Firma zu und sagt, den Wurstfilm, Leute, du, den greife ich mal unter die Arme.
Na, es ist ja auch nicht so, als ob überhaupt niemand aus der neuen Situation irgendwie ein Geschäftsmodell machen kann.
Genau.
Es gibt ja durchaus Leute, die erfolgreich Internetpornografie betreiben und damit auch Geld verdienen, die das geschafft haben, sich umzustellen und über Subscribers und wie auch immer Geld zu verdienen. Und es gibt auch Firmen, die es schaffen, einen neuen Markt, also ein neues Marktsegment zu finden. Zum Beispiel die Cocky Boys, die ich schon erwähnt habe, verkaufen ihre DVDs hauptsächlich an heterosexuelle Frauen. Die geben noch Geld für sowas aus und auch sehr viel. Bloß es ist jetzt auch eine neue Entwicklung, dass Hetero-Frauen überhaupt zum ersten Mal diesen schwulen Porno für sich entdecken. Mhm. Und die gucken aber dann auch wieder nicht alles. Also die gucken jetzt wahrscheinlich nicht Wurstfilm oder Katzo, sondern eher das, was so als romantische Pornografie durchgeht.
Ja, Wurstfilm ist schon ein härterer Stoff meistens gewesen, oder?
Naja, wir haben schon sehr unterschiedlich produziert, weil jeder durfte quasi mal den Regisseur spielen und jeder hat so seine Vorlieben, eben auch was Bodytypen anbelangt und so. Wir haben schon vom Twink-Film bis zum Leder-Fist-Film alles im Repertoire, so ist es nicht. Mhm. Aber was Kevin da sagt, das ist schon richtig. Das ist vielleicht das, wo ich vorhin gesagt habe, dass wir es verschlafen haben. Im Internet gibt's eben auch andere Möglichkeiten, das zu machen. Und das machen halt viele Darsteller oder die als Darsteller mal angefangen haben, wie jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel Colby Keller oder
Tim Krüger
hier noch in Berlin. Und gerade auch im feministischen und Transbereich ist das eine Sache, die ziemlich boomt. Es ist allerdings auch ein harter Job. Also die Leute sind schon 24 Stunden, 7 Tage die Woche am Machen und sind eben ihr eigener Produzent, ihr eigener Darsteller, Regisseur, Buchhalter. Also es ist schon nicht einfach, damit Kohle zu machen, aber es geht.
Jetzt haben wir ja gesagt, heute Abend geht es nochmal um die Entwicklung des pornografischen Films in Berlin. Jetzt haben wir eben erfahren, dass das Internet durchaus daran mitschuld ist, dass es weniger Produktionsfirmen gibt für eben nicht Heteropornos in Berlin. Was sind andere Gründe noch dafür, dass die Szene kleiner geworden ist aus deiner Sicht?
Also im Übrigen, das ist, betrifft die Heteros auch.
Mhm.
In Flagranti in Berlin sind auch nicht mehr die große florierende Firma, die sie mal waren.
Mhm. Ich habe bei der Vorbereitung für die Ausstellung festgestellt, dass viele internationale, speziell amerikanische Firmen Berlin für sich entdeckt haben. Und die kommen jetzt her, weil hier ist es billig herzufliegen. Also mit, was ich, EasyJet oder so weiter, kann man von überall in Europa hierher kommen. In Berlin kann man billig die Darsteller unterbringen. Hotels kosten nicht so viel. Und die Locations, wo dann gefilmt werden soll, die sind auch sehr günstig. Das heißt, große Firmen aus Amerika kommen mehrmals im Jahr hierher für einen Monat und filmen hier und haben damit eigentlich auch ein bisschen den lokalen Markt, also die deutschen Firmen, die hier gearbeitet haben, sozusagen beiseite gedrängt, würde ich mal sagen, dass das ein Problem
Gentrifizierung ist.
Weil der Look, also diese Pornos aus Berlin, gerade im schwulen Bereich, hatten so einen ganz speziellen Look, diese Fabrikhallen, irgendwie Skinheads und wie auch immer, das hat man in 3 Sekunden schon erkannt, dass das ein Porno aus Berlin ist. Diesen Look haben ja jetzt halt auch amerikanische Firmen für sich adaptiert, weil viele internationale Zuschauer das besonders cool und sexy finden. Diese sozusagen versauten Deutschen, die hier angeblich in Massen in Berlin rumrennen. Ob das wirklich so ist, möchte ich mal stark bezweifeln, aber es sieht so aus.
Ja, ist doch super. Ja, aber grundsätzlich ist Berlin eben auch eine interessante Filmstadt allgemein. Ja, klar. Auch die normale Filmindustrie dreht ja auch gerne in Berlin, ja. Und das hat eben auch mit der Politik hier in Berlin zu tun. Du wirst also nicht sofort irgendwie von irgendwelchen Polizisten angehalten und gefragt, was machen sie hier, ja, wenn du mal auf der Straße irgendwas filmst.
Ja.
Solange du kein Stativ aufbaust und keine Lampen aufbaust, brauchst du in Berlin im öffentlichen Straßenraum keine Genehmigung. Und das ist natürlich gerade für Amis und auch für Briten und für Franzosen auch extrem interessant. In Frankreich zum Beispiel, wenn du den Eiffelturm auch nur streifst in deinem Bild, musst du horrende Summen Kohle zahlen.
Und das ist natürlich auch, dass das Equipment hier vorhanden ist und es 1000 Verleihe gibt für Kameraequipment und so. Und das ist dann auch effizient deutsch und schön gepflegt.
Hier funktioniert es halt.
Genau.
Und wenn jetzt eine Bahn streikt, hat man auch keine Probleme mit dem Transport.
Genau. Nur die Bahn soll nicht streiken.
Die traditionelle Berliner Offenheit.
Ja. Also, warum sollte man heute Abend nochmal vorbeikommen im Schwulen Museum? Um was wird es gehen? Welche Themen werden heute nochmal angeschnitten? Und
wir haben eine sehr illustre Diskussionsrunde zusammengestellt, um möglichst auch ein großes Spektrum abzudecken. Das heißt, wir haben Manuela Kai als lesbische und feministische Pornografin. Mhm. Wir haben Gudrun Green und Kay Garnellen, die im trans- und lesbischen Bereich arbeiten. Wir haben Jörg Andreas, den Gründer von Katso Porno, dabei. Mhm. Wir haben Christian Slaughter von Wurstfilm dabei. Mhm. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Und damit ist sozusagen das ganze Spektrum, was ja auch die Ausstellung abdecken möchte, von schwul, lesbisch, trans, queer, möglichst breit aufgestellt
vertreten. Und es gibt aus jeder Ecke quasi noch Erfahrungswertes zu berichten.
Genau.
Berichtenswertes aus den Erfahrungen. Ihr wisst, was ich meine. Ne?
Und um in eigener Sache noch mal ein bisschen Werbung zu machen, das Pornfilmfestival Berlin, das jetzt in diesem Jahr zum 10. Mal stattfindet, hat, glaube ich, auch so einen gewissen Teil dazu beigetragen, dass eben Pornografie in Berlin so ein Thema geworden ist. Weil wir haben uns von Anfang an eben auch dem alternativen Porno, den Independent Porno gewidmet. Mainstream, hetero, kommerzieller Porno war bei uns nie so ein großes Thema, sondern tatsächlich eben das, was auch gegen die Heteronormativität in dem Bereich arbeitet. Und wir haben eben seit dem zweiten, dritten Festival immer ständig wachsende Zuschauerzahlen. Im letzten Jahr waren es fast 7500 Leute, die uns an 4 Tagen da die Bude eingerannt haben im Movimento. Und so dass ich denke, dass wir mit dem Pornfilmfestival da schon auch nochmal einen kleinen Schub gegeben haben, was sich auch darin widerspiegelt, dass es überall in der Welt andere Initiativen gibt, die etwas Ähnliches machen und machen wollen. Also wir kriegen ständig Anfragen, könnt ihr uns helfen, Kontakte geben und so. Es gibt ein Pornfilmfestival in Athen. Es gibt, jetzt habe ich sie alle vergessen.
Chicago, glaube ich.
In Lyon, in Lausanne in der Schweiz, in Zürich in der Schweiz. Die heißen natürlich alle nicht Pornfilmfestival, aber sie beschäftigen sich mit diesem Thema.
Ja. Das 10. Pornfilmfestival Berlin findet statt im Oktober. Und dann quatschen wir nochmal, da kommst du nochmal vorbei.
Berne?
Und dann werden wir ausführlich über die einzelnen Filme und deren Inhalte sprechen. Das finde ich
das
gut.
Das lohnt.
Ich meine, Radio-Porno gibt es ja eh viel zu selten, wenn ihr wisst, was ich meine.
Porno in den Mainstream-Medien gibt es auch viel zu selten, weil über unsere Ausstellung beispielsweise haben bis auf Berliner Zeitung und Taz keine Journalisten berichtet, weil sie alle gesagt haben, das ist Schweinskram, es interessiert nur ein Nischenpublikum, das jeden Tag 44 Millionen Menschen bei Pornhub beispielsweise reinklicken und unter anderem auch lesbische und Gay-Porn gucken. Er wird einfach völlig ausgeblendet.
Als wir das Pornfilmfestival damals angefangen haben, waren die Ersten, die als Erste vor der Tür standen, war die Bild-Zeitung. Und mit denen wollten wir eigentlich nicht so gerne zusammenarbeiten, weil das einfach auch nicht die Richtung ist, die wir publizitätsmäßig gehen wollten. Ja. Und das ist bis heute so. Aber es war schon schwierig, auch mit etwas wie dem Pornfilmfestival in Berlin Aufmerksamkeit zu erregen.
Umso besser, dass ihr es zu uns geschafft habt. Wir unterstützen euch da gerne in beiden Feldern. Und wie gesagt, Pornfilmfestival sprechen wir dann spätestens im Oktober nochmal. Komm doch vielleicht so 2-3 Tage, bevor es richtig losgeht, nochmal vorbei und dann sprechen wir über das Programm.
Gerne.
Wer sich heute Abend weiterbilden möchte zum Thema schwuler Porno, lesbischer Porno, queerer Porno oder Transporno, der kann vorbeigehen im Schwulen Museum. Da gibt es einen Vortrag und eine Diskussionsrunde zum Thema. Wann geht es genau los? Um wie viel Uhr?
19 Uhr.
Um 19 Uhr geht's los. Und wer da vorbeigehen möchte, der kann mich jetzt anrufen unter der 030 2000 9000. Berlin 2000 9000 ist die Nummer zum Glück. Und wer durchkommt, der hat Tickets in der Hand für die Diskussionsrunde heute Abend, beziehungsweise er steht auf der Gästeliste. Und außerdem habe ich hier ein Buch von Kevin Clark zu liegen, das ich verlosen darf. Er beschäftigt sich ja schon seit längerer Zeit wissenschaftlich auch mit dem Thema schwuler Porno.
Absolut und, wissenschaftlich.
Ja, absolut wissenschaftlich.
No mit horniness
vielen Fotos.
Involved.
Mit vielen Fotos. Ich habe mir bei deiner wissenschaftlichen Arbeit nur die Fotos angeguckt, Kevin.
Das ist typisch.
Also, und diese Arbeit kann man sich auch in Buchform reinziehen. Wir haben hier 4 Exemplare, die wir verlosen dürfen. Die allerdings gehen raus per Mail. An win@fluxfm.de schreibt ihr eine Mail mit dem Betreff die Geschichte des schwulen Pornos und schreibt eure Adresse bitte mit rein in die Mail. Dann schicken wir euch ein Exemplar dieses Buches zu von Kevin Clark. Eine Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff die Geschichte des schwulen Pornos und das Buch gehört euch. Und wenn ihr heute Abend teilnehmen wollt an der Diskussionsrunde, dann schnell noch anrufen unter 030 2000 9000. Vielen Dank, Christian und Kevin.
Ja, vielen Dank.
Schönen Namen.
Nochmal zum Abschluss.
Alles echt.
Ja, glaube ich auch sofort. Christian, wir sind im Oktober schon so halb verabredet. Würde mich freuen.
Gerne.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.